Ach Vater, ich danke dir, dass wir jetzt nochmal hier so eine Zeit zusammen haben. Dein Wort ist so krass und du, wie du deine Geschichte geschrieben hast und wie wir das nachhören, nachlesen, nachdenken durften. Ich danke dir da dafür und dass du deine Geschichte mit uns weiterschreibst und dass wir so wie wir hier sind, mit Teil von deiner weltweiten Geschichte sind, wie du dein Reich baust, bis du wiederkommst. Gib uns da heute Abend eine Perspektive für, einen Blick für dich, begegne uns, nimm uns an die Hand, gib uns Liebe untereinander. Ich lege dir den Abend hin, Herr. Auch die Nacht, was wir alles noch miteinander verbringen werden. Gut, dass du dabei bist. Amen. War ja schon eine Menge Geschichte heute Mittag einfach. Jetzt, da habt ihr jetzt so mal so richtig gespürt, warum das auch Geschichte heißt, weil einfach auch ganz viel berichtet wird. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ob es euch ging wie mir, trotzdem ist es, sind eigentlich so richtig starke Geschichten. Manchmal ist es schwer, finde ich, wenn wir die Bibel lesen, weil die sind ja nicht, sage ich mal, wie Abenteuergeschichten geschrieben, die Berichte. Es sind einfach Berichte. Aber eigentlich, wenn man sich so mal reindenkt und sich die Situation vorstellt, dann sind es schon auch richtige Abenteuergeschichten. Und wo wir heute einsteigen, da ist es so ähnlich. Und ich habe gedacht, ich nehme euch mal heute rein in eine neue Serie. Also hätte ich viel Zeit und viel Geld und viel Möglichkeiten, dann würde es mir bestimmt Bock machen, eine Serie zu produzieren zu den Kapiteln, um die es heute geht. Weil an sich, da ist alles drin, Intrigen, Gerichtsprozesse, ständige Showdowns, mal fast geht plötzlich die Hauptfigur drauf und dann kommt sie doch nochmal durch, dann ist ein Strom- und Schiffbruch sehr stark, mal Applaus für die Technik, sag mal, so wie es zu wenig bisher gemacht. Da ist einfach alles drin. Und für heute habe ich das Ganze einfach mal Prison Gate genannt. Wer hat Prison Break schon geschaut? Wer von denen ist unter 16? Oh Mann, ey. Das steht doch extra drauf. FSK 16. Nee, aber. Okay, weiter geht's. Dürft ihr mit euren Eltern klären. Zum Glück nicht mit mir. Also, Prison Gate. Warum Prison Gate? Heute geht's um die Gefangenschaft von Paulus und um Gottes Plan dazu. Und seine Gefangenschaft ist wie ein Türöffner. Gate, Tür, übersetzt. Deswegen Prison Gate, die unbekannten Kapitel. Ich bin mal gespannt, wie viele von den Kapiteln schon wisst. Diese klassischen Stories, was Stefan heute hatte, da kriegt man zumindest die Einzelgeschichten jetzt so in so einem schönen Überblick. Aber die Einzelstories kriegt man eigentlich in Kigo und ganz viele mit. Aber die Kapitel, die jetzt kommen, die kriegt man schon weniger mit. Und deswegen gehen wir da jetzt miteinander durch. Ihr könnt so ein bisschen mitblättern. Wahrscheinlich macht es aber keinen Sinn, dass ihr mitblättert, weil es sind halt 7 Kapitel. Und da gehen wir miteinander durch. Also, wir starten, wo Paulus in Jerusalem ankommt. Und dann hat er erstmal ein Problem, weil die Jerusalemer waren ja jetzt auch nicht von vorgestern. Und die haben ja mitgekriegt, dass der durch das ganze Mittelmeerraum gereist ist. Und überall gibt es Stress. Und natürlich machen die Juden, die Paulus die ganze Zeit gefrontet haben, quasi, die ihn killen wollten, die bringen das auch bis nach Jerusalem. Und jetzt überlegen die sich, wie kriegen wir das hin, wenn Paulus jetzt hier ankommt? Und dann haben sie aber eine Idee, sie sagen Paulus quasi, hey, du musst denen einfach zeigen, dass du schon hinter dem Alten Testament stehst. Und da gab es so ein Gelübde und dafür musste man damals so einen Preis zahlen und das war ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass er dahinter steht. Und dann haben sie das so clever ausgetüftelt, die Ältesten mit Paulus, also die Ältesten von der christlichen Gemeinde in Jerusalem, clever ausgetüftelt, dass die Judenchristen da verstehen, Paulus hat nichts gegen das Alte Testament. Paulus hat auch nichts gegen die Juden an sich. Weil die hatten da ein bisschen Bauchweh, ob Paulus, und das wurde ihm auch immer vorgeworfen, dass Paulus gegen Mose wäre und gegen das Alte Testament und so weiter und so fort. Und dann tüfteln sie das zusammen so clever miteinander aus. Und es läuft eigentlich auch ganz gut, nur dann kommen aus Asien so ein paar Juden. die damals schon Stress hatten mit Paulus. Und dann fangen die halt wieder an, der führt vom Weg weg. Und dann unterstellen sie ihm, dass er Heiden, also Nichtjuden, in den Tempel reingeführt hat. Und es war ein absolutes No-Go. Und dann geht's los. Dann entsteht ein Tumult. Und es gibt richtig viel Stress. Und sie fangen an, auf Paulus loszugehen und ihn zu schlagen. Und dann war es ja klar, die Besatzungsmacht sagt in dem Moment langsam, was passiert da? Und dann kommt der Hauptmann, der Oberste mit seinen Truppen und holt diesen Mann, der da so verschlagen wird, da raus. Und dieser Mann ist ganz schön träge, dieser Paulus. Träge ist das falsche Wort, ganz schön kaputt, also kann sich nicht mehr selber tragen, so ist es richtig. Und dann kommen sie an so eine Treppe, die Soldaten, die ihn da rausgenommen haben aus dem jüdischen Pult, der auf ihn einprügelt. Und der Mann ist so schwach, so heftig verprügelt, dass sie ihn sogar tragen müssen. Und dann tragen sie ihn. Und dann sagt er aber, obwohl er gerade so verprügelt wurde, dass er noch nicht mal mehr eine Treppe hochkommt, dann sagt er, stopp. Und Paulus konnte ja Griechisch, das war schon mal nicht schlecht, wenn man mit einem Römer spricht. Und dann sagt ihm, darf ich zu denen reden? Darf ich zu dem Volk reden? Und dann wird es ihm erlaubt. Und dann tritt eine große Stille ein. Der Mann, der gerade noch von allen so verhasst, verprügelt wurde, stemmt sich da mit letzter Kraft. Es wird sichtbar, dass er reden wird, und dann plötzlich ist es still. Und dann spricht er in hebräischer Sprache zu den Leuten. Er spricht sie an, ihr Brüder und Väter. Und dann erklärt er ihnen seinen ganzen Lebensweg und dass er eigentlich ein Hasser von den Christen war. Dass er sogar mit ihnen Spielchen gemacht hat. Er beschreibt, dass er in Synagogen sie gequält hat, so lange, bis sie Jesus lästern. Und das erzählt er ihnen. Dann erzählt er ihnen aber, wie Jesus ihm begegnet ist vor Damaskus. Und dass das sein Herz berührt hat. Und dann irgendwann erzählt er, dass Gott zu ihm sagt, in Kapitel 22, Vers 21, und Gott sprach zu mir, geh hin, denn ich werde dich weit weg zu den Nationen senden. Und dann lesen wir, sie hörten ihm aber zu bis zu diesem Wort und erhoben ihre Stimme und sagten, weg von der Erde mit einem solchen, denn es darf nicht sein, dass er lebt. Sie wollten nicht. Sie haben das ganze Lebenszeugnis gehört, aber sie wollten einfach nicht. Es hat nicht in den Kopf gepasst, dass Gott sagt, es gibt nicht nur den Bungalow, sondern es gibt eine Treppe und es gibt ein Stockwerk, wo ich alle Nationen mit einschließe. Das wollten sie nicht, deswegen musste er weg. Und dann, als sie da durchdrehen und ihre Kleider auf den Boden rufen, dann wird's dem Obersten wieder ein bisschen unruhig. Und dann sagt er, so, jetzt nehmt den mal. Der hat ja gerade in Hebräisch geredet, habe ich nicht verstanden, so ein Ärger. Jetzt packt den mal, haut den auf die Streckbank drauf. Paulus wird auf eine Streckbank gelegt, auseinandergezerrt. Und dann soll er ausgepeitscht werden, gefoltert werden, damit er auch wirklich das erzählt, was er macht. Und Paulus war clever, weil der lässt das einfach mit sich machen. Und dann, als es schon so ein bisschen misshandelt wurde, dann erklärt er, hey, übrigens, ich bin ein Römer. Und dann alle Soldaten, wow. Weil sie wissen, sie haben gerade was gemacht, das könnte richtig blöd für die werden. Weil du durftest einen Römer nicht einfach, einen Juden klar, einen Juden durftest du, da durftest du einfach vermöbeln. Und wenn du lustig warst, durftest du auch einfach jemanden missbrauchen und so weiter und so fort, kein Problem. Aber ein Römer ohne Prozess einfach anfangen zu foltern, das ging nicht. Paulus war schon clever. Und dann geht der Hauptmann zu dem Obersten und sagt es ihm und dann steht da nur, aber auch der Oberste fürchtete sich, als er erfuhr, dass er ein Römer sei, weil er ihn gebunden hatte. Clever. Jetzt hatte Paulus einen Stein im Brett, quasi fast wie ein Druckmittel. Und Jetzt war er aber immer noch offen, was ist da eigentlich los? Also am nächsten Tag wird Paulus in den Hohen Rat geführt. Das war das politische Gremium, alles versammelt sich, vor allem Pharisäer und Sadduzäer. Die Pharisäer glauben an die Auferstehung, die Sadduzäer, die waren eher hellenistisch, griechisch, römisch orientiert in diesem Political Game drin, glauben nicht an die Auferstehung. So, und da kommt Paulus rein. Und dann fängt er relativ offen an und sagt, hey, ich stehe hier mit einem guten Gewissen. Ich bin mit gutem Gewissen vor Gott gewandelt. Dann kriegt er erstmal eine gelangt für den Satz und dann fährt er den, der das befohlen hat, so an. Wieso handelst du gegen Gott, du getünchte Wand? Und checkt dann aber, wow, das ist der hohe Priester und sowas durfte man vom Alten Testament nicht gegenüber dem hohen Priester sagen. Dann rudert er zurück, merkt aber, hey, in der Situation, er merkt, es ist keine Offenheit. Es ist nicht so wie beim letzten Mal, die hören ihm nicht mehr richtig zu. Und dann ist er wieder clever. Dann sagt er nämlich, ich stehe hier, weil ich an die Auferstehung glaube. Und dann geht's los. Dann geht's natürlich zwischen diesen Pharisäern und Sadduzäern ab, weil damit sagen die Pharisäer, hey, ist doch alles in Ordnung mit dem. Und plötzlich, während sie am Tag davor ihn noch halbtot geprügelt haben, sagen sie ihm, wir finden an diesem Menschen nichts Böses. Kapitel 23, Vers 10. Wenn aber ein Geist oder ein Engel zu ihm geredet hat, ja gut, vielleicht kann es ja doch sein. So, und die Sadduzäer sind natürlich immer noch gegen ihn. Und dann hat der Oberste Angst, dass Paulus unter ihnen zerrissen wird, auch Vers 10, und nimmt ihn und führt ihn weg. Und dann, nachdem er schon ganz schön viel Leid erlebt hat, lesen wir in Vers 11, 23, 11, in der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, sei guten Mutes, denn wie du meine Sache in Jerusalem bezeugt hast, so musst du sie auch in Rom bezeugen. Und dann schwenkt die Kamera wieder und es werden so 40 Männer gezeigt und die sind leidenschaftlich. Die haben Feuer und zwar haben die Feuer, diesen Paulus aus dem Weg zu räumen. Und sie sagen, wir essen gar nichts mehr, bis wir Paulus unter die Erde gebracht haben. Und dann entwickeln sie eine Intrige. Sie sagen, Paulus soll einfach wieder nochmal in den Hohen Rat geführt werden für eine Verhandlung und planen dann auf dem Weg dahin, da wird er ja nicht mit so vielen Römern bewacht, planen sie zu 40 da drauf zu gehen und ihn endlich einen Kopf kürzer zu machen. Aber glücklicherweise gibt's da einen jungen Mann, einen Neffe von Paulus, der das mitbekommt und der sagt es Paulus. Achtung, gegen dich wird ein Anschlag verübt. Und Paulus lässt den Neffen zu dem Obersten gehen. Und als der Oberste das mitkriegt, sagt er, nö, pff, die Juden können mir gar nichts. Und dann zeigt er mal kurz, na, warum die Römer halt militärisch nicht schlecht unterwegs waren. Weil dann schickt er den mit Kapitel 23, ab Vers 23, sagt er dann, macht 200 Soldaten bereit, damit sie bis nach Caesarea ziehen und 70 Reiter und 200 Lanzenträger von der dritten Stunde der Nacht an. Ja, und selbst wenn die 40 das noch mitgekriegt hätten, dann hätten sie halt gesagt, okay, es ist halt dumm gelaufen, weil über 400 bewaffnete Römer, das klappt dann halt doch nicht. So, und dann wird Paulus nach Caesarea gebracht. Also weg von Jerusalem, dass er nicht in den Anschlag kommt. Und in Caesarea wird er dann zum Statthalter gebracht und dann kommen die hohen Priester und es ist spannend, das könnt ihr alles mal ganz genau nachlesen. Die nehmen sich dann einen Rhetoriker mit, steht dann Anwalt, Tertullus heißt er. Und der bringt dann die Anklage gegen Paulus vor. So ganz elegant wird alles ganz genau beschrieben. Und Paulus steht dann auf, ebenfalls sehr gewieft und verteidigt sich, aber nicht nur clever, nicht nur heuchlerisch, so wie der Tertullus, sondern immer, wenn er sich verteidigt, macht er auch Jesus groß, bringt immer seine Botschaft mit rein in allem, wo er sich verteidigt, ist stark und verteidigt sich vor Felix und dieser Statthalter Felix, der ist so ein bisschen, es interessiert ihn einerseits, er findet Paulus auch beeindruckend, aber dann denkt er, vielleicht kriege ich ein bisschen Kohle von dem, vielleicht gibt er einfach mir mal eine hohe Summe Geld und deswegen lässt er ihn ewig da schmoren, zwei Jahre Gefängnis für einen Mann wie Paulus, 2 Jahre, überleg dir mal. Das ist schon eine lange Zeit. Schon krass bei unserem Gott, gell? Dann ist halt der Apostel, der so krasses bewirkt, Wunder über Wunder, dann ist er halt mal 2 Jahre bei so einem Statthalter im Gefängnis. Und dann, der Felix wird abgesetzt, der Festus kommt, hat so ein bisschen mit der damaligen Politik zu tun, wird da eingesetzt und der Felix sagt, ah, ich lass Paulus hier, weil dann mögen mich die Juden, wenn ich ihn nicht freilasse. Aber eigentlich weiß er gar nicht, warum er ihn gefangen hält. So, dann kommt der Festus, ein neuer Statthalter, und dann kommen die Juden wieder angedackelt, wollen wieder einen Anschlag machen, klappt wieder nicht. Und dann verklagen sie ihn wieder, Paulus verteidigt sich wieder. Und dann will der Festus sich aber auch ein bisschen bei den Juden einschmeicheln und die wollen halt, dass Paulus nach Jerusalem kommt, dass sie einen Anschlag machen können. Und dann sagt er zu ihm, und dann sagt Paulus, langsam, ich habe keine Unschuld gegenüber den Juden, ich stehe hier als Römer vor einem römischen Gericht und deswegen berufe ich mich auf den Kaiser. Und damit schiebt er sozusagen dem Festus einen Riegel vor, weil der sein könnte, dass das nie jemand Höheres Politisches mitkriegt. Aber wenn es jemand mitgekriegt hätte, dass das ein Römer sagt, er beruft sich auf den Kaiser und der Festus macht einfach trotzdem, was er will, dann wäre es halt problematisch für ihn geworden, dann wäre er wahrscheinlich einen Kopf kürzer. Deswegen respektiert er das und sagt dann in Kapitel 25, Vers 12, auf den Kaiser hast du dich berufen, zum Kaiser sollst du gehen. Aber vorher kommt noch Herodes Agrippa der Zweite vorbei mit der Berenike. Und dann gibt's nochmal ein Verhör von Paulus und ist auch wieder so ganz detailliert beschrieben. Und ich mache euch echt Mut, sowieso, ich mache euch Mut, nach der Freizeit einfach mal so Stück für Stück die Apostelgeschichte nochmal durchzulesen. Mit den Infos, die ihr jetzt habt, ist es nochmal tiefer. Und wenn ihr das dann macht, dann fragt euch mal, was lerne ich hier über Gott? Und was kann ich von Leuten lernen, die im Vertrauen auf Gott leben? Und was passiert, wenn Leute nicht im Vertrauen auf Gott leben? So, wenn ihr mit den Fragen da durchgeht, ist stark, könnt ihr tiefer eintauchen, auch in die Reden. Und als Paulus sich ja dann sehr ausführlich verteidigt, dann sagen die eigentlich am Ende, naja, eigentlich hätten wir ihn freilassen können. Eigentlich gibt's nicht wirklich ein Problem. Aber weil er sich halt auf den Kaiser berufen hat, geht es nicht mehr. Er muss zum Kaiser gehen. Und dann geht's los. Ab Kapitel 27 kommen wir dann zur Romreise. Da segeln sie dann los, nehmen verschiedene Stationen mit. Die Karte nehme ich dieses Mal nicht mit rein. Das könnt ihr so mal nochmal googeln, wenn euch das eigentlich interessiert. Und segeln eben verschiedene, das war ja nicht so wie heutzutage, wenn man einfach ein Kreuzfahrtschiff und kann hinfahren, wo man will, wenn ein Sturm kommt. Das war halt alles ein bisschen kompliziert, da musste man auf Wind achten und so weiter. Steht alles voll ausführlich drin. Und dann sagt Paulus ganz spannend in Kapitel 27, sagt er ihnen dann, Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Unheil und großem Schaden nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben vor sich gehen wird. So ein rumreißender Spinnerprediger sagt dann dem Hauptmann und den Seeleuten, was sie machen sollen. Und die sagen natürlich, hören halt nicht auf ihn. Aber dann kommt es halt genau so, dass sie an Kreta ranfahren wollen und dann kommt Euraklion, krasses Wort finde ich, dann kommt Euraklion, so ein damaliger Sturmwind, der bekannt war, den man so genannt hat, und treibt sie eben weg. Sie verlieren die Kontrolle über das Schiff, driften da eine ganze Weile rum, es regnet ewig, sie haben auch kein Essen mehr, es wird hoffnungslos. Vers 20, da aber viele Tage lang weder Sonne noch Sterne schienen und ein nicht geringes Unwetter uns bedrängte, schwand zuletzt alle Hoffnung auf unsere Rettung. Und dann, Vers 23, schaltet sich Gott mal wieder ein in der Geschichte, ganz bewusst, und sagt, denn ein Engel des Gottes, uns begegnet Paulus, und Paulus erzählt dann der Besatzung, denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden, und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Deshalb seid guten Mutes, ihr Männer, sagt dann Paulus, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Und dann wird beschrieben, wie sie auf eine Sandbank auflaufen. Zwischendrin wollen noch die Matrosen fliehen, damit sie zumindest im Rettungsboot sich retten. Das verhindert dann Paulus. Inzwischen hört der Hauptmann auch auf ihn, weil irgendwie scheint doch mehr mit ihm los zu sein. Und dann kommen sie auf Brettern, wie in so einem Film, schwappen die da. Ein paar schwimmen an Ufer, ein paar auf Brettern dahin. Und kurz zuvor, bevor das Schiff da auf diese Sandbank aufläuft bei Melite, das heutige Malta, kurz davor gibt's nochmal einen Showdown, denn sie merken, sie laufen auf die Sandbank auf, das Schiff bricht auseinander, die Gefangenen können jetzt fliehen und die römischen Soldaten, ganz klar, Routine, ziehen ihre Schwerter, wollen runtergehen und die alle abmeucheln, egal, töten. Und dann sagt der Hauptmann aber, befiehlt ihnen, dass sie aufhören sollen. Keiner wird getötet, weil er nicht wollte, dass Paulus stirbt. Gerade nochmal so davon gekommen. Und dann sind die da auf dem Land und dann könnte man sagen, okay, jetzt genug mit Drama. Und dann ist auch schön, wird erstmal idyllisch. Es kommen liebe Inselbewohner, weiß man ja nicht, wenn man auf irgendeiner Insel strandet, wer da so kommt. In den meisten Filmen kommen eher negative Dinge. Da kommen einfach liebe Inselbewohner, machen ein schönes Feuerchen an. Die sind ja auch alle triefend nass und so weiter. Zack, Paulus schmeißt was ins Feuer und zack, wird er von einer Giftschlange gebissen. Eine tödliche Giftschlange. Und dann sagen die nur so, boah, der muss verflucht sein. Die Dike, Kapitel 28, Vers 4. Das war die Göttin der Rache. Die Dike will ihn nicht leben lassen, werfen sie ihm dann vor. Und dann, aber es ist krass, es ist halt Gott und Paulus, gell? Passiert einfach gar nichts. Der schüttelt die Schlange weg, so als hätte ich ein Kaninchen gezwickt und es geht einfach weiter. Und die warten nur so, so, also wie halt so normal, was so passiert. So, so aber es passiert gar nichts. So, und dann stellen sie, dann denken sie, oh Mann, dann muss aber ein Gott sein. Also vom einen Extrem zum anderen, wie auch immer. Und dann sind die eine Weile da auf Melite, auf der Insel. Der Publius, das war der Vorsteher da, der nimmt ihn auf und dann heilt er den Vater vom cooler Name, gell, Publius. Vers 7, dann heilt er den Vater und dann sind die alle happy und dann kommen dann Haufen krank und Paulus heilt die alle noch. Also es geht richtig ab. Und dann, als sie weiterreisen wollen, ist ja klar, dann geben die ihnen alles Mögliche mit und versorgen die und die finden ein anderes Schiff, mit dem sie dann weiterfahren können nach Rom. Und dann kommt er auch in Rom an, endlich, nicht direkt in Rom, weil das hat ja keine Küste, sondern muss dann in Italien noch ein bisschen über Land gehen. Und dann ist er in Rom angekommen, könnte man sagen, jetzt mach mal ein bisschen Pause, macht er auch 3 Tage. Und dann, Kapitel 28, Vers 17, es geschah aber nach 3 Tagen, dass er die, welche die ersten der Juden waren, zusammenrief. Und dann erzählt er ihnen wieder von Gott. Dann erzählt er ihnen wieder von Jesus Christus und wie er ihm begegnet ist. Dann spricht er wieder über das Evangelium, dann legt er wieder die alttestamentlichen Schriften aus und will auch sie zum Glauben führen. Und die kommen dann auch immer wieder. Die sind noch nicht verseucht von denen in Asien oder von denen aus Jerusalem und kommen immer wieder zu ihm. Und manche glauben und manche glauben nicht. Und dann kommen wir zum Ende der Apostelgeschichte. Und da steht dann in Vers 30 und 31, er, Paulus, aber blieb 2 ganze Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. 2 Jahre in der Mietwohnung, war zwar unter Arrest, war schon in Gefangenschaft, aber eine ganz lockere Gefangenschaft, konnte Leute empfangen, konnte Briefe schreiben und hatte da seine Mietwohnung, ein Soldat, der auf ihn aufpasste. So, und jetzt haben wir die Apostelgeschichte durch. Sind schon krasse Geschichten, echt. Also, wenn ihr beim Lesen mal die Zeit habt, euch vorzustellen, was da passiert, dann sind es richtig krasse Geschichten. Ein Abenteuer nach dem anderen. So Wahnsinn, was diese Männer, was Paulus mit Gott erlebt. Und jetzt ist die Frage, was fangen wir an mit dem Ganzen? Erstmal könnte man sich ja fragen, was ist denn jetzt mit Paulus? Wie geht's denn weiter? Also, es ist ja irgendwie nicht so richtig ein Ende. Aber es ist nicht so wichtig in der Apostelgeschichte. Ich sage euch später noch, warum das offensichtlich nicht so wichtig ist. Wie es mit Paulus weitergeht, ist ein bisschen unsicher. Vorhin beim Stephan hatten wir die Zahl 63. Das ist eine Möglichkeit, dass Paulus nach der Gefangenschaft hingerichtet wurde. Die andere Möglichkeit ist, dass er nochmal freigelassen wurde, dass er nochmal ein bisschen im Umkreis missioniert hat oder vielleicht sogar noch in Spanien war und dann unter Nero hingerichtet wurde. Gibt es verschiedene gute Argumente, kann man so und so sehen. Weiß man nicht so ganz genau. Weil es kein Fokus war, war kein zentraler Punkt von der Apostelgeschichte. Und ich möchte dir heute Abend die Frage stellen zum Abschluss von unserer TBT, willst du? Willst du? Und ich habe zwei große Ja's da dafür. Einmal, willst du ein Ja geben, und zwar ein Ja zu Gottes Plan für dein Leben? Und willst du ein Ja dazu geben, alles für Jesus? Und ich habe uns ein paar Bibelverse aus Römer 12, aus Römer 11 und Römer 12 und die Gedanken, die ich euch heute mitgebe, die umrahmen das eigentlich ziemlich stark. Ich lese euch einmal an der Stelle. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger oder täglicher Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Acht kleine Ja's gehören zu diesen zwei großen Ja's. Ja zu Gottes souveränem Plan ist das Erste. Er hat alles in der Hand, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Heute wieder von Keshi ausführlich, vom Andreas haben wir es gehört. Gott hat einen souveränen Plan für diese Welt und für dein Leben. Er hat einfach alles in der Hand. Und es ist wichtig, dazu Ja zu sagen. Zu sagen, ja Gott, ich glaube und ich vertraue darauf, dass du alles in der Hand hast, egal was passiert. Du hast alles in der Hand. Wenn ich das bejahe und dazu bewusst Ja sage, dann hat es eine ganz schöne Kraft. Dann kann das mir eine ganz schöne Ruhe geben. Aber Ja zu Gottes Plan für dein Leben heißt auch, dass du Ja zu Gottes biblischen Prinzipien und Geboten sagst. Denn zu Gottes Plan für dein Leben gehört an einer der ersten Stellen, dass Gott möchte, dass du so lebst, wie er sich das gedacht hat. So leben, wie Gott sich das gedacht hat. Und dafür brauchst du keine besondere Gotteserscheinung oder Erfahrung, sondern dafür brauchst du einfach nur dieses Buch lesen. Und das sind biblische Prinzipien und Gebote. Und Gebote Gottes sind keine Spaßbremsen, sondern es sind eher wie gesunde Schokosahnetorten. Also es ist was Wunderbares, noch nicht mal schädlich. Es ist was richtig, richtig Gutes. Es ermöglicht Leben. Dazu ist es wichtig, Ja zu sagen. Und wenn du dazu Ja sagst, dann ist natürlich eine Sache schwierig, wenn du das gar nicht kennst. Dann lebst du eigentlich fast einen Widerspruch in sich. Deswegen ist dieses mit dem Bibellesen, manchmal habe ich den Eindruck, so ein Teil unserer Motivation zum Bibellesen ist es, weil Bibellesen offensichtlich kennzeichnet jemand, der echt mit Jesus unterwegs ist, dass er regelmäßig Bibel liest. Das ist natürlich ein Schwachsinnsargument. Also, sondern Bibel lesen machen wir deswegen, weil nur da erfahren wir halt, was denn Gott von uns möchte, wie Gott sich Leben gedacht hat. Und wenn du sagst, wenn du dazu ein Ja hast, dass du nach Gottes Plan für dein Leben leben willst, dann heißt es auch, dass du nach Gottes biblischen Prinzipien und Geboten leben willst. Und wenn du dann nicht einige Zeit investierst, um dieses Buch, um dieses Wort Gottes kennenzulernen, dann lebst du einen Widerspruch in sich. Das macht einfach keinen Sinn. Also hör entweder auf zu sagen, ja, du machst es, weil du machst es dann nicht. Oder bau dir Räume, kämpf zumindest drum, dass du an diesem Wort dran bist. Heißt nicht, wenn du es willst und schief geht, ist was anderes. Deswegen steht da, willst du. Biblisch gesehen ist die Frage, ob du etwas willst, ob du das von Herzen möchtest, viel entscheidender, wie ob du es dann am Ende auch wirklich hinkriegst. Alle, die mit Jesus unterwegs sind, die größten Helden von Petrus, Paulus und so weiter, alle machen Fehler. Und es ist okay, solange in deinem Herzen da ist, aber ich will eigentlich. Und es tut mir weh, wenn es nicht geklappt hat, und dann will ich wieder zurück dahin. Also ja zu Gottes biblischen Prinzipien und Geboten. Aber ein Ja zu Gottes Plan für mein Leben, das heißt auch Ja zur sichtbaren Führung Gottes. Ja zur sichtbaren Führung Gottes. Und sichtbare Führung Gottes heißt in dem ersten Schritt, dass Gott dich an Dinge erinnert. Und fast alle von euch, die mit Jesus unterwegs sind, haben das schon mehrfach erlebt. Wenn Gott sichtbar führt, ist was Schönes. Wenn Gott sichtbar uns an was erinnert. An was erinnert denn Gott dann? Zur sichtbaren Führung Gottes gehört, Gott erinnert dich daran, was er dir durch sein Wort schon gesagt hat. Kennt ihr das? Wenn man eine Predigt hört und man hat den Eindruck, ein Bibelvers wird wie so mit einem Textmarker gehighlightet. Oder wenn ihr eine Zeit mit Gott habt und ihr checkt einfach nur, ach krass, das will Gott von mir in dem Punkt. So überall, wo ihr irgendwas aus der Bibel versteht und versteht, ja, das ist, was Gott von euch will, ist es wie, wenn Gott euch sichtbar führt, euch daran erinnert, was er euch in seinem Wort gesagt hat. Passiert oft und passiert in cooler Weise und ist mega wertvoll. Auch wenn dich Gott vielleicht mal wieder daran erinnert, dass er dich wirklich lieb hat, so wie du bist und da, wo du gerade stehst. Oh, ich weiß noch, den Moment, da waren wir bei so einem Vorstand, der so ein riesen Unternehmen leitet, war in der Gemeinde, wo wir herkamen. Total cooler Typ, trotzdem nah, aber der hat so ein paar junge Leute eingeladen, so ein bisschen über Business, Leben, Selbstführung mit uns gequatscht. Und dann waren die alle weg und ich war noch da mit ihm, so auf eine der Terrassen von dem Garten, gab so mehrere Terrassen an und ich habe das Haus mal so House-Sitting gemacht, war stark, so eine Villa mit Whirlpool und alles, mehrere Ebenen, traumhaft. Und da saßen wir dann so und das war so ein Moment, da hat Gott ihn gebraucht, um mir einfach wieder zuzusprechen, hey Tobi, Gott nimmt dich an, da wo du stehst. Und da hat Gott mich wieder an was erinnert, was er mir ja schon längst gesagt hat, war jetzt nichts Neues. Gott erinnert mich an das, was er mir in seinem Wort schon gesagt hat. Gott erinnert euch, wenn ihr mit ihm Zeit verbringt. Und er gebraucht dafür auch sowas wie eine TBT, auch andere Leute. Das ist wirklich wunderbar. Zur sichtbaren Führung Gottes gehört aber auch, dass Gott dir manchmal Dinge zeigt. Gott zeigt dir etwas Spezielles manchmal, was er von dir möchte, dass du nicht aus seinem Wort wissen kannst. Also, dass der Hananias zu Paulus gehen soll und ihm die Hände auflegen. Also da hätte Hananias das Alte Testament hoch und runter, rückwärts, seitwärts lesen können. Wäre einfach nie drauf gekommen. Hätte einfach nicht funktioniert. Da brauchte er eine sichtbare Führung Gottes, dass Gott ihm etwas zeigt, was er tun soll. Und das hatten wir in unserem Text so ein bisschen waren das in diesen 7 Kapitel drin, nämlich Apostelgeschichte 23, 11, da steht dieses, der Herr stand mir bei und hat ihm dann gesagt, so wie du in Jerusalem bezeugt hast, so musst du auch in Rom bezeugen. Und wir haben es auch nochmal in Apostelgeschichte 27, Vers 23, wo Gott zu Paulus sagt, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Aber wenn ihr jetzt die Tage aufgepasst habt, dann ist es schon ein bisschen was anderes, wie in manch anderer Geschichte. Also mit dem Hananias, da war es ja wirklich so, zack, 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 jedes Detail, als wäre es so ein Drehbuch. Oder mit Cornelius und Petrus, diesem Hauptmann da, der als erstes zum Glauben kommt. Wie so ein Drehbuch, was man Schritt für Schritt für Schritt machen soll. Zwar nicht alles auf einmal. Hier gibt's nur zweimal so eine Grobvision, ja. Ja, du sollst nach Rom und ja, du sollst vor den Kaiser. Aber wie, wo, was? Keine Ahnung. Und deswegen machen die Texte manchmal den einen oder anderen, der sie aufmerksam liest, so ein bisschen unruhig. Weil zum Beispiel weiß man gar nicht, ob Paulus eigentlich nach Jerusalem gehen sollte. Der hatte davor, kommen wir später noch drauf, gefühlte 6 Diskussionen mit allen möglichen anderen Christen, die ihm alle gesagt haben, geh nicht dahin. Und es kam sogar ein Prophet, der ihm gesagt hat, wenn du dahin gehst, wirst du gefangen genommen. Und es gibt nirgends ein ganz klares Statement Gottes, dass er dahin gehen soll. Aber er geht dahin. Und auch diese Berufung auf den Kaiser, das hat ja Paulus einfach da in diesem Prozess entschieden, dass er sich auf den Kaiser beruft. Aber stand nirgends, dass er das machen soll. So in diesem Text handelt Paulus ganz viel, entscheidet, macht Dinge und ja, man weiß gar nicht so richtig, war das jetzt eigentlich richtig? Und das lieben wir Deutschen ja, gell? Also es lieben viele Menschen, aber wir Deutschen glaube ich besonders. So dieses, das ist jetzt richtig. Das war eine richtige Entscheidung, das FSJ zu machen. Oder das war eine richtige Entscheidung, die Beziehung einzugehen. Und wenn ihr die Entscheidung noch nicht getroffen habt, dann ist ja in ganz vielen Köpfen von euch, ich will den richtigen Beruf wählen und den richtigen Partner. So, wir stehen auf dieses richtig. Und das cool, das sicherste richtig hast du halt, wenn Gott sagt, Hananias, geh zu Paulus und leg ihm die Hände auf. Weil dann hat's halt Gott gesagt und Gott weiß mehr wie wir und wenn Gott was sagt, ist es richtig. Aber in der Geschichte ist es nicht so deutlich, was ist da richtig und was ist nicht richtig. Paulus handelt einfach. Paulus ist einfach unterwegs. Und das bringt uns zur nächsten Führung Gottes. Und ich mache euch so Mut, dass ihr da auch Ja dazu sagt. Sag Ja zur unsichtbaren Führung Gottes. Sag Ja dazu, dass Gott dich führt, auch wenn du es nicht siehst. Wisst ihr, diese sichtbare Führung Gottes ist die Ausnahme in der Bibel und nicht die Regel. Und in fast allen Stellen ist es Gottes Entscheidung, wenn er jemand deutlich was zeigt, was die Person aus seinem Wort nicht wissen kann. Also wenn Gott dem Hananias das zeigt, hat der Hananias dann nie drüber nachgedacht. Und selbst als Petrus, der ja so leidenschaftlich für Jesus war, seine Lebensberufung kriegt, hat er Petrus davor nicht gesagt, was ist denn jetzt meine Lebensberufung? Sondern Gott hat ihm gesagt, du wirst Fels der Gemeinde werden. Er hat so was Spezielles gekriegt, so ein spezielles Führen Gottes. Aber im ganz normalen Alltag führt Gott dich und mich jederzeit. Und es hört nie auf, er ist immer bei uns. Aber ganz oft unsichtbar. Und das heißt, du weißt in ganz vielen Punkten nicht, ist es jetzt der perfekte Weg oder nicht? Weil Gott es gar nicht will, dass wir das wissen. Es ist nicht deine Aufgabe, im Vorfeld rauszufinden, welchen Weg Gott für sich gedacht hat, sondern deine Aufgabe ist, Ja zum Losleben. Ja zum Losleben. Und manchmal sind wir da so verstrickt in diesem Thema, dass wir so unsicher sind. Ohne Witz, in meinem Glaubensleben, ich war so viele Jahre so krass unsicher. Ich war wie so, wenn, angenommen, ich gehe mit Manu in so einen Sprungpark für Kleinkinder und sage ihm, Manu, du darfst überall hinrennen. Und er stellt sich so an die Wand, sagt so, Papa, da? Dann sage ich, ja, Manu, da darfst du hin. Und dann berührt er einmal so, tippelt ein bisschen an der Wand weiter. Dann fragt er, Papa, da? Dann sage ich ihm, ja, Manu, du darfst da hin. Rührt er einmal so, tippel weiter. So leben wir. So habe ich richtig lange Zeit gelebt mit Gott. So nach dem Motto, für alles brauche ich ein Go. Für alles brauche ich eine Entscheidung. Weil ich will es ja richtig machen, ich will es ja gut machen, ich will ja das machen, was Gott sagt. Aber ich weiß es ganz oft nicht. In ganz vielen Entscheidungen weiß ich es nicht. Also ich weiß natürlich, dass das richtig ist, was in der Bibel steht, aber ganz viele Entscheidungen, ob ich jetzt zu dem Geburtstag gehe oder nicht, ob ich jetzt einen Sport im Verein mache, oder lieber mir Zeit für Freundschaft, mehr Zeit für Freundschaften nehmen, ob ich jetzt eher Ziel 1er Schüler anvisiere und dafür vielleicht weniger Zeit für anderes habe, oder ob ich eher sage, okay, für mich ist es okay, irgendwo anderes zu stehen und dafür kann ich dieses und jenes. Das ist so lauter so Entscheidungen, wo es ne, kein, steht nirgends in der Bibel, ob du so oder so machen sollst. Welchen Partner du willst, steht nirgends in der Bibel und nirgends in der Bibel steht, dass Gott für dich einen Partner ausgesucht hat. Das ist völliger Quark. Dass es sozusagen den einen Partner gäbe, den du finden musst oder den Gott dir zeigen soll. Auch wenn manche Leute das so erzählen, dass die so das erlebt haben, steht nirgends in der Bibel. Du kannst einfach, wenn jemand gläubig ist und ihr habt euch beide lieb, dann könnt ihr miteinander oder einen Weg gehen. Gibt so ein paar Dinge, die man weiß, so ein bisschen weise beachten kann. Aber prinzipiell, wenn ihr beide Jesus lieb habt und ihr habt euch lieb, let's go. So. Und beim Job ist das Gleiche. Jeden Job, der nicht ethisch verwerflich ist, kannst du einfach machen. Du kannst Lehrer sein, du kannst Müllmann sein, du darfst kein Zuhälter sein und keine Prostituierte. Aber an sich jeder Job, der nicht Sünde in sich birgt, kannst du machen. Du brauchst auch kein großes Zeichen von Gott, ob du jetzt Lehrer bist. Und du brauchst auch kein großes Zeichen von Gott, ob du jetzt Jugendpastor bist. Das ist gut, mal drüber nachzudenken, zu überlegen, wofür bin ich begabt, mit Leuten drüber zu sprechen, einfach das Weiße anzugehen. Aber du darfst einfach losleben. Ja zum Losleben. Und zwar wie? Das ist das Entscheidende. Und darum dreht sich fast die ganze Bibel. Nämlich, du sollst losleben in liebendem, vertrauendem Gehorsam. Gehorsam gegenüber biblischen Prinzipien und Geboten, weil du auf Gott vertraust, weil du ihn liebst, weil du glaubst, dass dieser Gott gut ist. Und dann darfst du einfach losleben. Ich glaube, da steckt eine Menge Freiheit drin. Ich weiß noch, wie ich mal bei einer Teenie-Konferenz war. Da war ich, glaube ich, so 16, 17. Und dann hat einer erzählt von seinem Leben. Und dann hat er so erzählt, und dann ist er an eine Tankstelle gefahren. Und dann hat er Gott gefragt, soll ich jetzt hier tanken oder nicht? Und dann hatte er den Eindruck, nein, er soll da nicht tanken. Und dann ist er zur nächsten Tankstelle gefahren, da war es dann 1 Cent günstiger. Und dann hat er das als Reden Gottes gedeutet. Ich glaube, dass so ein Leben oder so ein Verständnis von Reden Gottes mehr Unfreiheit wie Freiheit bringt. Du darfst in dich reinhören und du darfst auch mal nach deinem Bauchgefühl entscheiden. Ist nicht so dramatisch. Aber Reden Gottes in diesem autorativen Sinne, dass Gott sagt, so ist es und so will ich es. Das macht er in seinem Wort und er macht es immer wieder. Aber wenn er es macht, dann ist es in der Regel deutlich. Und deswegen, wenn du dann überlegt hast, okay, ich mach so oder so, kannst du trotzdem in dich reinhören und dann führt Gott auch so dein Gewissen und dein Innerliches, aber es ist eine andere Kategorie. Es ist nicht so, dass du für jeden Step, für jeden Mini-Dings, den du in deinem Leben machst, dass du dafür sowas abchecken musst. Das Leben ist nicht geistlicher. Wenn das so dein Stil ist mit Gott, kannst du es so machen, aber das hat nicht diese göttliche Autorität, wie es manchmal klingt, wenn Leute darüber sprechen. Und ich glaube tatsächlich, dass bei vielen, vielleicht nicht bei allen, ich glaube, manche sind auch voll fein mit so einem Lebensstil, mit so einem Beziehungsstil mit Gott, aber ich glaube, dass bei ganz vielen das auch ganz schön viel Unfreiheit und Unsicherheit reinbringt. Bei mir war es zumindest so. Ich habe so eine Andacht gehört und dann habe ich mich das immer gefragt in verschiedenen Situationen und dann wusste ich es nie, weil ich habe halt, dann habe ich kurz das Gefühl, dann habe ich kurz das Gefühl, dann kurz das Gefühl, dann habe ich so ein paar Vorträge gehört, wie ich in mich reinhöre und wie gesagt, du kannst deine Beziehung mit Gott schon so gestalten, aber es ist wichtig zu wissen, das muss nicht so sein und das Reden Gottes in der Bibel wird so gut wie nie so beschrieben, dass ich in mich reinhöre und irgendwelche Impulse deute. Für solche Fragen, wo ich so oder so rummachen kann. Was schon ganz anders ist, dass Gott uns über unser Gewissen führt und uns zeigt, wenn ich Fehler mache und so. Da geht es viel mehr über sowas Inneres. Und wo uns Gott so dran erinnert. Also wie gesagt, du kannst so deinen Stil mit Gott finden. Pass nur drauf auf, dass du das nicht verwechselst mit so einem autorativen Reden Gottes, wie es in der Bibel beschrieben wird. Und du musst es nicht machen. Wenn du merkst, es ist nicht dein Ding, das ist nicht heilig, auch wenn es in manchen Kreisen als das Nonplusultra beschrieben wird. So viel zum Ja zu Gottes Plan für mein Leben. Und ich glaube, das ist wunderschön, dass wir einen Gott haben, der alles in der Hand hat, der uns wunderbare Gebote mitgegeben hat, der uns manchmal, ganz, ganz selten eigentlich in der Bibel bei den Menschen, auch bei jemand wie Abraham, ganz, ganz selten in den vielen Jahrzehnten, die er unterwegs war, auch bei mir ganz, ganz, ganz selten, so richtig sichtbar, deutlich führt. Aber es gibt es manchmal, der uns aber auf jeden Fall immer unsichtbar führt, auch wenn wir es nicht sehen, dieses Prinzip aus Sprüche 16, Vers 9, wo steht, der Herr, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Und dann darfst du einfach losleben, indem du auf dein Herz aufpasst, in liebendem Vertrauen, Gehorsam. Und das hat Paulus gemacht in diesen Kapiteln. Das hat Paulus gemacht. Im Vertrauen auf Gott ist er losgegangen. Und das hat Paulus auch hier beschrieben. Kapitel 11 im Römerbrief, da seht ihr hier nur dieses Ende von so einem krassen Worship, wie groß Gott eigentlich ist. Wie herrlich und wie gigantisch. Da feiert Paulus quasi diese Souveränität, dass Gott alles in der Hand hat und keiner ihn jemals checken wird und er so mächtig ist. Und dann steht ja hier unten, schreibt Paulus, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ach krass, das heißt, wenn Heiliger Geist in mir wohnt, verändert er mein Sinnen, das heißt mein Denken, mein Wollen, mein Beurteilen. Und die Folge davon ist, dass ich prüfen kann, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ach cool, das heißt, zu losleben gehört dazu, ich darf einfach denken. Manchmal schalten wir das ab, wenn wir denken, Gott soll unser Leben führen. So, ganz oft auch dieses so, oh, ich will nicht, dass es nur von mir kommt. Ich habe so Angst, dass es jetzt nur das ist, was ich will oder so. Aber Gott wohnt doch in dir. Ist doch klar, dass er auch dein Denken formt. Und je inniger du mit Gott wirst, desto mehr wird dein Denken durchdrungen sein von Heiligem Geist. Und desto mehr wirst du, wenn du prüfst, dann prüfst du automatisch mit Gott. Und deswegen dürfen wir bei diesem Losleben auch einfach miteinander denken. Dieser Text beschreibt eine Veränderung in deinem Denken, in dem, wie du Dinge wahrnimmst und einordnest. Es beschreibt nicht eine Veränderung im auf Gott hören oder so. Es beschreibt auch nicht, dass du immer nachfragen musst, sondern es beschreibt, du darfst einfach mit dem Heiligen Geist in dir, der dein Denken verändert, Dinge beurteilen und machen. So wie Paulus das auch gemacht hat. Immer wieder. Das finde ich stark. Die biblische Kategorie dafür heißt Weisheit. Du darfst einfach mit Weisheit Gottes, weil der Heilige Geist dich verändert, losleben. Und Jesus beschreibt es mal so: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Und es war Paulus in diesen Kapiteln gewieft, wie er sich so einen Vorteil bei diesem römischen Hauptmann erspielt, wie er diese Verteidigungsreden hält, wie er sich so durchmanövriert. Richtig gewieft, richtig klug wie eine Schlange, aber ohne falsch wie eine Taube und immer auf Gott hinweisend. Und was in den Texten auch noch raussprüht an allen Ecken und Enden, ist dieses Ja zu alles für Jesus. Und das hatten wir ja jetzt schon ein paar Mal die Tage. Aber ist ja auch klar, oder? Wenn wir eine Apostelgeschichte anschauen, und Stefan hat es super gut eigentlich beschrieben, die Apostelgeschichte ist eigentlich die Geschichte der Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Ist eigentlich die Geschichte des Heiligen Geistes, wie er durch Apostel und Menschen wirkt. Zu diesem Ja, alles für Jesus, gehört ein Ja zu Opfer- und Leidensbereitschaft. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Bist du bereit? Bist du bereit dafür, dich hinzugeben? Für Gott? Es gibt viele Stellen, wo Paulus gesagt wird, macht es nicht mit dieser Jerusalem-Entscheidung. Aber dann sagt er zum Beispiel in Kapitel 20, Vers 22, es ist okay, ich bin bereit, mein Leben zu geben. Und er sagt auch in Apostelgeschichte 21, Vers 13, ich bin bereit. Und wenn es mein Leben kostet, dass ich nach Jerusalem gehe. Er hat ja die Entscheidung, dahin zu gehen, er musste nicht. Und er sagt, doch, ich bin bereit. Und die anderen, die wollen das nicht. Und dann sagen, dann nachdem sie merken, er will trotzdem, dann sagen sie, okay, der Wille des Herrn geschehe. Er wäre bereit, alles zu geben, sein ganzes Leben. Und wenn du mit Jesus gehst und wenn du sagst, ja, alles für Jesus, dann funktioniert es nicht ohne den Punkt. Das hat Jesus selber so oft gesagt. Und da steht bewusst Bereitschaft. Man muss es jetzt nicht feiern, wenn man leidet. Aber bist du bereit, alles für Jesus zu geben? Und dann sag's ihm. Hast du es ihm schon mal gesagt? Das kann man dann zum Beispiel so sagen, ja, Jesus, ich gehöre ganz dir. Meine Gesundheit, mein Geld, meine Zeit, meine Beziehungen, mein Leben, einfach alles, was ich bin, gehört ganz dir. Mach damit, was du willst. Das ist das Gebet. Und es tut unserem Herz und unserer Nachfolge gut, wenn wir das immer mal wieder sagen. Und zu diesem Ja, alles für Jesus, gehört auch Ja zu TBT und Ja zum Alltag. Paulus hatte so coole Momente, bevor er nach Jerusalem ging. In Milet hat er die Ältesten getroffen und dann steht, dass sie sind niedergekniet und haben Gott angebetet. Und es war so innig, es war so eine schöne Gemeinschaft. Und dann geht er einfach weiter Richtung Jerusalem. Das war doch so stark da. Und dann geht's weiter. Dann ist er 7 Tage in Tyrus, bis vorher nach Jerusalem kommt. Und in diesen 7 Tagen, da versteht er sich so gut mit den Leuten. Und als er dann geht, dann kommen die Frauen, die Kinder, die Papas, alle zusammen. Und dann knien sie wieder nieder und beten zusammen. Und sie sagen ihm so, geh nett, sie weinen. Und es ist so schön, es ist so eine coole geistliche Gemeinschaft. Es ist so close, so wertvoll. Und er geht trotzdem weiter. Und dann ist er bei Philippus, als er dann ankommt bei Caesarea, ist er bei Philippus. Und dann haben die da wieder so richtig starke Tage, wie so eine TBT miteinander. Die innige geistliche Gemeinschaft, alles ist gut, alles ist richtig schön. Und Paulus geht weiter. Und du hast ja jetzt TBT, oder, gehabt? Und viele von euch haben richtig aufgeatmet. Für viele von euch wurde Jesus wieder so ein bisschen klarer, dieser Nebel von Alltag und dieser Nebel von allen möglichen Mist, so ein bisschen weg. So ein bisschen mehr Klarheit. Und jetzt, morgen, ja, dann muss ich halt wieder. Ohne so eine Community, ohne so eine Gemeinschaft. Ihr habt ja gar keine Wahl, gell? Paulus hatte eine Wahl. Und Paulus hat freiwillig gesagt, doch, morgen ist gut, dass TBT aufhört, es geht wieder anders weiter. Weil ich bin reingestellt in meine Family, in meinen Alltag, in meine Schule. Und da bin ich reingestellt zum Wirken. Ich bin reingestellt, nach Jerusalem zu gehen, auch wenn es da hart ist. Und auch wenn es das Chillen mit den Ältesten bei Milet von Ephesus so schön war und so innig. Dafür sind wir nicht auf dieser Erde. Nicht nur. Das ist schön. Und deswegen, wenn wir hier in der TBT jetzt haben und ihr so viel mitnimmt und heute Abend auch wieder richtig intensiv, aber trotzdem ist es nicht der Kernauftrag unseres Lebens hier, sondern wir sind auch reingestellt, dass wir gesendet sind, so wie Jesus gesendet wurde. So sagt er es. So wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Ihr seid Botschafter für diese Welt. Also, wenn es morgen wieder viel trister ist um euch rum, dann sagt, okay, doch. Ich sag ja zu sowas wie TBT, ich sag ja zu so einem Teil hier, ich sag aber auch ja zu meinem Alltag, zu diesen ganzen lästigen Kämpfen, dass es mir auf einmal wieder schwerfällt, eine Bibel zu lesen und dass es mir schwerfällt zu beten und dass so viele Kämpfe wieder losgehen. Ich sag ja dazu, weil hier hat mich Gott reingestellt und es gehört zu meiner Nachfolge und zu meinem Leben. Ich mach den Mut, sag ja dazu. Es gehört dazu, zu einem Ja, zu alles für Jesus. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Man könnte sich ja jetzt fragen, warum das alles? Warum ein Ja zu Gottes Plan für mein Leben? Warum ein Ja zu alles für Jesus? Und eine Antwort darauf ist dieses letzte Ja. Ja zur Würde unserer göttlichen Berufung. Warum hat sich das Paulus gegeben? So ein schlimmes, leidvolles Leben. Am Anfang hat Gott gesagt, ich werde an ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Das ist mal eine coole Berufung, oder? Wenn Gott zu dir kommt und sagt, hey, ich berufe dich, Daniel, und ich werde an dir zeigen, wie viel jemand für meinen Namen leiden kann. Das ist krass, oder? Und Paulus ist durch Gedüst, gefühlt die ganze Zeit auf 120% durchs ganze Mittelmeer. Warum? Weil es für ihn so eine Würde war, Teil von dieser Geschichte zu sein, des Heiligen Geistes, Teil von dieser Geschichte Gottes zu sein. Dass Jesus aufgefahren ist an Himmelfahrt, ist allein schon so eine krasse Würde. Wenn der Chef geht und sagt, ich lasse euch machen, ich gebe euch alle Vollmacht und alle Fähigkeiten, ihr macht es, dann ist es ein cooler Vertrauensbeweis. Und wenn Jesus von dieser Erde geht und sagt, jetzt ihr, boah, was für eine Würde, oder? Und deswegen hört die Apostelgeschichte auch auf, wie sie aufhört. Es ist keine Apostelgeschichte über Petrus und Paulus, deswegen mag ich die Gliederungsversion auch nicht so, auch wenn sie praktisch ist, mit erster Petrus und dann Paulus, weil es geht nicht um die zwei. Es geht darum, wie der Heilige Geist seine Geschichte schreibt. Und deswegen ist das Ende von Paulus auch gut, dass es nicht drin steht, weil es ist wie so ein Doppelpunkt. Es endet ja damit, dass es heißt, er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen. Bäm, und wir auch. Wir sind mit drin. In dieser Geschichte des Heiligen Geistes, in dieser Weltgeschichte, die Gott spannt, bist du einfach mit drin. Und es heißt dann so in Epheser 2, ab Vers 20, wunderschöne Stelle, das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Apostelgeschichte, Fundament des Hauses. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst, damit es überhaupt steht. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Und jetzt, durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du ein Stein in diesem göttlichen Tempel, der die ganze Weltgeschichte umfasst. Oh, es gibt doch nichts Würdevolleres, oder? Wie als Kind Gottes, von Gott geliebt und auserwählt, so ein Stein zu sein in diesem Gebäude Gottes. Und dafür hat Paulus gesagt, egal was ich sein soll, egal was für ein Stein, ich nehme alles auf mich, weil dafür gebe ich alles, alles, egal was es ist. Vielleicht wirst du mal Millionär und darfst unter den Reichen ein bisschen evangelisieren, hast ein angenehmes Leben. Steig, vielleicht hast du die nächste Woche einen Unfall und du wirst im Rollstuhl die nächsten 60 Jahre deines Lebens verbringen. Hart. Aber die Berufung ist genau die gleiche. Sei eingebaut in diesem Tempel. Ehre Gott. Lebe für ihn. Vielleicht kriegst du nie den Mann, den du dir jetzt schon wünschst, den Freund, den du dir jetzt schon wünschst. Egal. Boah, ist krass, kann man eigentlich nicht sagen. Aber egal eigentlich. Eigentlich egal. Vielleicht kriegst du auch keinen coolen Job, der dich erfüllt. Aber eigentlich egal, weil du bist hier, um zu lieben, Gott und Menschen. Und nicht, um einen coolen Job zu haben. Ist nicht schlecht, einen coolen Job zu haben, ist auch nicht schlecht, eine schöne Beziehung zu haben. Aber ist alles völlig egal. Und wenn du Influencer Nummer 1 werden würdest und die meisten Klicks und du wärst Ultra-Fame und wenn du von mir aus so werden würdest wie den Star, den du am besten findest, wenn du überhaupt Stars gut findest, wie auch immer. Egal, wenn du deine völlige Traumvorstellung von Erfolg und Leben hättest, alles lächerlich, alles lächerlich. Joe Biden zu sein, völlig lächerlich im Vergleich zu dessen Kind Gottes zu sein. Und im Vergleich zu dem, eingebaut zu sein in Gottes Weltgeschichte und Gottes Gebäude. Völlig lächerlich. Alle menschliche Macht, alles, was Menschen sagen. Gott in Hiob steht, es müsste nur kurz pusten und alle wären tot. Kurz seinen Atem wegziehen. Wenn Gott seinen Atem wegnimmt, alles platt. Leute, so lächerlich, was wir uns manchmal einreden, was scheinbar wichtig ist in unserem Leben. So lächerlich, welche Prios wir auf Nummer 1 setzen, oder? Welche Prios setzt du auf Nummer 1? Was war dir die letzten Tage wichtig vor TBT und was wird dir wieder wichtig sein? Was hängst du hoch rein? So lächerlich. Und Paulus hat's gecheckt. Deswegen nimmt er Schläge, deswegen lässt er sich zerfetzen, deswegen leidet er. Deswegen nimmt er alles, was Gott ihm gibt. Ja, er genießt auch schöne Zeiten, gar keine Frage. Aber er nimmt einfach alles, weil es ihm das wert war, weil er es gecheckt hat, weil er eine andere Perspektive hatte, wie du und ich oft in unserem Alltag. Weil er wusste, für diesen Gott lohnt sich's. Für den gebe ich alles. Und zwar wirklich alles. So wie er will. Ich bete. Jesus Christus, ich danke dir, dass wir für dich alles geben dürfen. Für dieses Privileg, für diese Würde der Berufung, die höher ist wie alles, was auf dieser Welt ist. Überhaupt gar nichts, kein Bedürfnis. Und wenn es noch so kraftvoll ist, kommt nur annähernd an das ran, was du uns schon geschenkt hast und wozu du uns teilhaben lässt. Ich danke dir dafür, dass ich Kind Gottes bin. Ich danke dir für diese unfassbare Würde meines Lebens. Ich danke dir dafür, dass ich mitbauen darf. Und du siehst, wo das nicht klappt und wo es klappt und so weiter, wo ich an deine Hand gehe und wo ich eher im Unglauben unterwegs bin. Ich danke dir, dass du mich trotzdem liebst und ich danke dir für jeden Schritt, den ich gehen darf an deiner Hand und wo ich mitbauen darf. An deinem Reich und dass du mich einfach mit reinbaust, dass ich so ein Stein da sein darf. Und ich danke dir für jeden hier, der dein Kind ist und der so ein Stein ist in diesem riesigen Tempel, in dem du Gott selber wohnst. Wie wunderschön ist es eigentlich. Und jetzt bitte ich dich, dass wir da dran bleiben dürfen, dass wir uns erinnern, gegenseitig, dass wir gute Wege finden, uns daran erinnern zu lassen, was eigentlich wahr ist, wie die Prios eigentlich setzen, was es heißt, einen Gott wie dich zu haben, der so groß ist. Segne uns da dafür. Und segne auch jetzt die Zeit, wenn wir hier noch verweilen dürfen, vor dir sein, vielleicht Gespräche suchen. Mach uns Mut, diese Ja's zu sagen, die wir heute Abend hatten. Amen.